Ich war in gewisser Weise der Delegierte meiner Familie, der das Neue, das Friedliche, das Andere und Bessere tragen sollte, mit Bildung im Gepäck nach oben. Das haben Sie den Kollegen der Taz über sich mal gesagt, Herr Professor Bude. Als Arztsohn aus Wuppertal, Jahrgang 1954, ist es, wie ich finde, eine sehr kritische Einschätzung der Herkunft. Wie darf man, muss man diesen Satz verstehen?
Ich muss eine Korrektur anbringen. Mein Vater war kein Arzt, sondern mein Vater war Tischler.
Okay.
Also ich komme nicht aus einer akademischen Familie. Was ich in diesem Zitat sagen wollte, ist, dass ich aus einer Konstellation komme, wo meine beiden Brüder beides wirkliche Kriegskinder sind. Also Sie müssen sich vorstellen, mein Vater ist 1939 zum sogenannten Frankreich-Feldzug eingezogen worden und ist 1950 aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückgekehrt. Und die beiden Brüder, die 1940 und 1944 geboren sind, sind quasi auf Fronturlauben meines Vaters entstanden. Und ich bin dann derjenige, der 1954 geboren ist, der nochmal für die Familie konfirmieren musste, dass es für die Eltern weitergeht. Denn es sind 11 Jahre war mein Vater weg, meine Mutter war Mitte 20 und dann ist er so lange weg. Das ist nicht ganz klar, dass es dann weitergehen kann. Und das ist etwas, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang interessiert hat, dass ich quasi zu einer Generation gehöre, die wirklich eine Generation der Bundesrepublik ist, also 54 geboren und dann diesen ganzen Take-off richtig mitmacht, aber gleichzeitig noch den Krieg kennt, sowohl über meinen Vater, meine Mutter, evakuiert im Emsland, als auch durch meine Brüder, quasi in einer ganz anderen Situation, einer unklaren, rebellischen Haltung. Und ich bin dann derjenige, der die Aufstiegsbedingungen dieser neuen Bundesrepublik mit neuer Oberstufe, neue Arten von Gymnasien, obwohl ich noch auf einem klassischen naturwissenschaftlichen Gymnasium gewesen bin, und natürlich dann auch die neuen Universitäten, obwohl ich wieder nur auf den klassischen Universitäten gewesen bin, aber auch dies alles sozusagen mitgenommen hat. Mhm. Und das ist deshalb ein sehr interessanter Punkt. Wir haben ja im Augenblick so eine Debatte über Akademiker, über Aufsteiger von unten im Anschluss an das Buch von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Und ich sehe jetzt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie seien eigentlich aus einem Arbeiterhaushalt und sie hätten auch diese Art von Fremdheit in den akademischen Milieus erfahren und hätten immer so ein Ungenügen gehabt. Das alles kenne ich überhaupt nicht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich könnte irgendwo irgendwas nicht sein. Ich habe nie das Gefühl gehabt, auf Barrieren gestoßen zu sein. Und ich frage mich, mache ich mir da was vor? Nein, ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt.
Arztsohn ist nicht von mir, sondern steht im Munzinger. Da müssen wir darauf hinweisen, okay, dass das mal endlich korrigiert wird.
Ja.
Was brachte Sie zur Soziologie? Erfahrungen aus der Schule? Auch ein Satz, den ich gelesen habe. Wenn man in der Schule den Begriff Gesellschaft erwähnte, dann hat man schon Eindruck geschunden bei den Lehrern. War das sozusagen schon die Erfolgsspur, die man gelegt bekam?
Nee, also für die Soziologie ist er, Sie müssen sich vorstellen, mein Vater, Handwerker, ein kleinerer Betrieb. Ich war ja eben das jüngste Kind, stolz meines Vaters noch. Ich war immer dazwischen drin und teilweise haben die Gesellen bei uns gegessen mittags im Haushalt. Und im Grunde war das Soziologie von Anfang an, mitzuhören, mitzukriegen, worüber reden die Gesellen, was ist deren Thema, was sagt mein Vater, wie geht er mit Kunden um. Immer musste ich ans Telefon schon früh gehen, wenn mein Vater nicht da war und dann musste ich, jetzt stand er neben mir und dann sagte mir, ich bin nicht da und dachte, das hören die doch. Also ich habe all dieses so mitgekriegt, also Hinterbühne, Vorderbühne, wie das ein berühmter Soziologe, ich wusste von Anfang an, was es heißt, Hinterbühne und Vorderbühne. Also im Grunde ist Soziologie das Thema einer Orientierung in so einem handwerklichen Haushalt. Und ich erinnere mich noch, dass ich als Kind mal meinen Vater frug, was wählt man denn? Und dann sagte mein Vater, naja, ich bin Mittelstand, ich muss CDU wählen. Und bei den Gesellen ist es anders, die werden Sozi wählen. Solche Dinge haben mich sehr interessiert. Ich muss eine Sache sagen, dass dieses Deutungsraster Soziologie bei mir auch eingebaut war. Also ich wollte immer nichts anderes als Soziologie studieren, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Aber ich habe auch Theologie auch noch studiert. Also ich wollte Religionslehrer und Sozialkundelehrer werden. Das heißt, die beiden großen Deutungswissenschaften zu vereinigen, die Theologie und die Soziologie. Und habe das dann aber in Tübingen mit der Theologie bald gelassen.
Tübingen war der Anfang, die ersten Semester. Ich habe mal die Memoiren des Politologen Klaus von Beime gelesen, der in Tübingen ganz kurz Rektor war. und hatte dabei den Eindruck, es ging hoch her oder aus der Sicht der akademischen Lehrer gesehen, es war äußerst mühsam. Wie war Ihre Sicht?
Naja, also ich habe 1972 angefangen zu studieren und es war völlig klar, das war die Parteiaufbauphase der Nachfolge von 68, dass man sich sofort eingruppieren musste. Also wer geht zu den Maoisten, wer geht zu diesen Spartakisten oder suchte man sich einen anderen, wer war Sponti? Und schon in der studentischen Studienberatung Theologie wurde klar gefragt, ja, wo willst du jetzt eigentlich Marx? Also denk mal. Und übrigens ganz interessant, die sagten mir damals, schade, da ist jetzt einer gerade weggegangen, bei dem hättest du nochmal so richtig das konservative, so theologische Gerüst kennenlernen können. Das war Josef Ratzinger. Der ging gerade weg und ich habe dann nur noch Hans Küng mitgekriegt, der mich übrigens nicht so wahnsinnig beeindruckt hat. Ich bin eher zu den Protestanten dann gegangen. Ewald Jüngel, der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber es war immer klar, man konnte nicht Theologie einfach betreiben, ohne irgendwas mit Marx zu tun. Also diese Einsortierung war sehr wichtig. Ich kann heute noch Leute einsortieren, die jetzt so in den mittleren Führungsetagen, so Mitte 50, 60 sind und sagen, naja, das ist doch so einer, der war bei den Spartakisten, das ist ja immer noch so einer. Und das ist eher so einer, der irgendwie aus der maoistischen Ecke kommt. Das ist so eine Geruchsgeschichte, das kriegt man irgendwie immer noch mit. Und ich denke immer noch, naja, so einer, der irgendwie mir was von staatsmonopolistischem Kapitalismus erzählt hat, die bleiben dann dabei und die sind nie schlau geworden. Ich hatte nämlich den Dreh, wie finde ich eine eigene Position, wie kann ich überschlau sein? Na, ich ging zu den Trotzkisten.
Genau.
GIM, ja? Ja, genau. Ja. Und das war sehr gut, weil die Trotzkisten waren gegen alle. Aber die Grundauffassung der Trotzkisten war immer, die Partei der Arbeiterbewegung ist nach wie vor die SPD. Hans-Jürgen Wischnewski, ganz wichtiger Mann noch innerhalb der SPD seinerzeit, Mogadischu und so weiter, war Trotzkist und hat als Trotzkist immer die Verbindung zu den antiimperialistischen Bewegungen aufrechterhalten. Sowas hat mich sehr interessiert, dass es sozusagen so ein Sublife innerhalb der Sozialdemokratie gibt. Aber mir ging es vor allen Dingen darum, mich nicht irgendwie vereinnahmen zu lassen, immer so ein bisschen schlauer sein zu können. Ja.
Welche Rolle spielte dann im Endeffekt das Studium, wenn die Politik so wichtig war? Bei Soziologen habe ich immer den Eindruck, ja gut, irgendwie kommt man vorwärts, aber es muss nicht auf dem Expressweg sein.
Nee, ganz anders bei mir. Ich glaube, ich war ein sehr eifriger und sehr ernsthafter Studierender. Ich habe wirklich viel gelesen, wirklich viel. Und es war auch diese Wahl in Tübingen. Also ich meine, man kann sich ja heute mal fragen, wo soll man anfangen zu studieren? Ich würde immer sagen, in einer kleineren, klassischen Universitätsstadt ist gut, weil man dann nichts anderes macht als studieren. Und das war toll, weil alles ging nur darum. Und ich habe wirklich sehr ernsthaft studiert. Und ich hatte auch im Übrigen, ein Semester war ich krank. Als ich 9 Semester studiert hatte, hatte ich genug. Ich wollte Examen machen. Also ich habe nie die Idee gehabt, ein Langzeitstudierender zu werden. Deshalb Bildungsaufstieg. Ich wollte aufsaugen, was es zu wissen gibt. Und ich habe auch, und insofern haben Sie recht, es ist eine Wissenschaft, die irgendwie das Leben auch zu interpretieren vermag. Und das hat mich immer sehr gepackt und ich glaube, ich habe auch sehr viel Philosophie gemacht. Das war deshalb so interessant, wenn ich heute Mitarbeitern erzähle, dass ich mit 23 eine Assistentenstelle gekriegt hatte in Berlin dann können die das gar nicht glauben. Wie kann man mit 23 schon Assistent sein? Es war Glück, aber es passt irgendwie auch in dieser Art und Weise, wie ich studiert habe.
Ja. Der Wechsel von Tübingen nach Berlin war ein zufälliger oder ganz bewusst dann mal, okay, jetzt will ich mal von der kleinen, beschaulichen Stadt am Neckar darüber in die wirklich brodelnde, obwohl ja von allen Seiten eingekesselte Stadt?
Nein, das war eigentlich Zufall, weil ich wollte eigentlich nach Bielefeld gehen. Also mir war klar, hatte ich gelernt, man fängt irgendwo an und nach der Hälfte des Studiums geht man woanders hin. So, man kann nicht die ganze Zeit an einem Ort bleiben. Und dann dachte ich, Bielefeld, Luhmann hatte ich irgendwie früh durch einen Freund, hatten wir einen Aufsatz über Liebe von Luhmann, der quasi als graues Papier damals gehandelt wurde und wir haben das zusammen gelesen und dachten, boah, wie der über Liebe schreibt, das ist was ganz Eigenes und dachten wir, ja, da gehen wir hin, gucken uns diesen Luhmann an und dann bin ich in Berlin hängen geblieben, gewisserweise. Ich bin dann in Berlin eine Nacht geblieben und es hört sich auch sehr fast wie Literatur an. Ich bin dann gar nicht mehr nach Bielefeld gefahren und das war sehr, sehr wichtig, weil ich dann in diese ganze Bewegung hineinkam, des Beginns der 80er Jahre. Ich war vorher schon auf dem Tunix-Kongress gewesen, der spielte eine große Rolle in der Nachlassverwaltung der deutschen Linken nach dem Terror der Roten Armee-Fraktion. Und ich kam dann in diese ganze Entstehung der Taz hinein und ich hatte einen guten Freund, der in diese ganze Antipsychiatrie-Dinge hineinging. Und dann gab es da ein Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, da hatte ich auch relativ früh Kontakt hin. Und das war dann wieder was ganz anderes als Tübingen. Ich fand das ziemlich großartig. Und dann, das Großartigste dann Anfang der 80er Jahre war die Hausbesetzerbewegung. Die hat mich sehr, sehr interessiert in Berlin.
Aber das war dann sozusagen auch im Mittelbau, im akademischen Mittelbau wirkend. Eigene Projekte, das ist dann der nächste Schritt. Erst in Hamburg im Institut von Jan-Philipp Rinzmer, dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Das ist dann Anfang der 90er, 92 gewesen. Ja. Ich habe mich gefragt, das ist ja, ich kenne das Institut ein kleines bisschen, wie kommt man dahin? Ist das eine Auswahl des Institutgründers gewesen? Hatte sich sozusagen seine Freunde versammelt oder wie würden Sie das 25 Jahre später sehen?
Das kam auch so zustande, dass ich dort einen Kollegen kannte, Wolfgang Bons, der war der Leiter dieses Institutes für eine Zeit und hatte dann einen sogenannten sozialpsychologischen Arbeitskreis gegründet. Und in diesen sozialpsychologischen Arbeitskreis holte er mich hinein. Und da war so auch ein so etwas seltsamer Herr, damals habe ich gedacht, ein seltsamer Mann, der mir irgendwie irgendwas erzählte, was er so forschte. Und über Gewalt und so weiter. Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, das war Jan-Philipp Rinzmer. Und es gab dann eine wunderbare Szene. Ich glaube, da ist er irgendwie auf mich aufmerksam geworden. In diesem sozialpsychologischen Arbeitskreis hatten wir ein bestimmtes Dokument, ein Interview, das interpretiert werden sollte. Und dann sind wir sozusagen gegeneinander angetreten. Und wer macht die bessere Interpretation? Und ich hatte den Eindruck, ich habe diesen Kampf gewonnen. Und das war so der Punkt, wo, glaube ich, der Rinzmer dachte, naja, so ein Typ könnte man vielleicht für das Institut sichern. Und dann hat ein anderer Freund, der an dem Institut schon war, mich irgendwann mal gefragt, der mich traf, sag mal, was machst du jetzt eigentlich so? Und ich sage, im Augenblick mache ich gar nichts, nachdem meine Assistentenstelle zu Ende war. Ich muss noch die Habilitation fertig schreiben. Und dann sagte der, ach, da fragen wir doch mal den Rinzmer, ob der dir das nicht finanziert, dass du deine Habilitation zu Ende schreiben kannst. Das war dann das Buch über die 68er-Generation, das Alter und eine Revolte, hieß das. Und das habe ich dann am Institut von Jan-Philipp Rinzmer geschrieben. Und ich habe mich seinerzeit sehr gut mit ihm verstanden.
Kann man für ein solches freies Institut auch in Anführungszeichen anders schreiben, als man das, sagen wir mal, für eine wissenschaftliche Arbeit an einem öffentlichen Institut machen muss? Ich frage Sie das deshalb, Herr Professor Bude, weil man Sie den Porträtisten unter den deutschen Soziologen genannt hat. Also sozusagen kann man anders herangehen, auch schriftlich.
Glaube ich eher nicht. Also das kann sein, aber ich habe immer mein Schreiben immer auch als einen Lernprozess begriffen. Also ich habe versucht zu schreiben und gemerkt, man kann das besser oder schlechter tun, habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, wie man eigentlich schreibt und wie man so schreibt, dass es Leute verstehen können und man trotzdem seine Gedanken sagen kann. Und das ist etwas, was so ein bisschen außer Kurs geraten ist. Und ich hatte das eigentlich von den Klassikern gelernt. Also Weber hat sich schon auch Gedanken darüber gemacht, Max Weber, wie man schreibt und wie man Dinge sagt. Aber nehmen Sie auch so einen der Großintellektuellen der Bundesrepublik, wie Jürgen Habermas. Der kann schreiben für ein Magazin, für eine Zeitung wie die Zeit, aber er kann auch akademische Aufsätze schreiben. Und ich fand das immer grandios, dass die Soziologie das bietet, also die intellektuelle Seite und die interne Seite, also die Fachwissenschaft. Und insofern haben Sie recht, dass der Raum des Instituts mir das ermöglicht hat, diese beiden Seiten zu bedienen und doch irgendwie versuchen, da zu sagen, ich kann mich da besser machen im intellektuellen Schreiben und gleichzeitig das, wenn Sie so wollen, das Betriebsprosa nicht, muss ich nicht vergessen. Aber der Antrieb kam aus mir selber, weil ich meine Art und Weise zu schreiben verbessern wollte. Und ich bin jetzt dabei, mit meiner Frau ein Buch zu schreiben, was durchaus literarischen Charakter hat.
SWR 2 Zeitgenossen hören Sie heute mit dem Soziologen Professor Heinz Bude. Die Frage über das Schreiben und Schreiben können habe ich Ihnen natürlich auch gestellt, weil ich selber als kleiner Soziologiestudent immer den Eindruck hatte, ach, die schreiben gar nicht für mich, sondern die schreiben für ihre Pairs, also die anderen Professoren. Gemeint ist, den Jargon vermeiden, den jede Wissenschaft hat. Da fand ich, waren die Soziologen eine Weile nicht sonderlich gut aufgestellt. Hat sich das in Ihrer Generation, da zähle ich jetzt grosso modo auch so jemanden wie Ulrich Beck dazu, verbessert, verändert, weil man gemerkt hat, man muss mit den anderen Sozialwissenschaften, nennen wir mal die Historiker, man hat Konkurrenz und muss sich da auch durchaus messen können, denn da können ja ein paar auch schreiben.
Absolut. Ich sehe, dass in meiner Generation, dass es einige gibt, die jetzt versuchen, besser zu schreiben und auch das brachliegende Feld für die Soziologie neu zu bestimmen. Also wir haben lange Zeit die Konkurrenz in der Tat zu den Historikern gehabt, die gute Dinge gemacht haben, beeindruckend, Osterhammel sehr, sehr wichtig, aber auch mit den Ökonomen. In den 90er Jahren haben uns die Ökonomen den Rang abgelaufen. Die haben die Deutungshoheit auch von den Historikern übernommen. Ja. Und das hat mich immer sehr geärgert, weil ich wieder so einen Klassiker im Sinn hatte, nämlich Schumpeter. Josef Schumpeter war Soziologe und Ökonom gleichzeitig. Der wurde dann als Klassiker übrigens in den 90er Jahren wiederentdeckt mit seinem Konzept der kreativen Zerstörung. Und ich habe mir den auch angeguckt und habe gedacht, ja, da müssen wir doch als Soziologen etwas machen können gegen die Ökonomen. Und ich glaube, es gibt jetzt einige, Andreas Reckwitz hat ein interessantes Buch vorgelegt, es gibt Annina See in München, es gibt Leute aus meiner Generation, in meinem Alter, die diese Situation offensiv aufgreifen und die Soziologie wieder neu ins Gespräch bringen. Und das Gemeinsame ist bei uns in dieser Generation, dass wir das starke Gefühl haben, dass die Gesellschaft Soziologie wieder nachfragt. Und wir müssen diese Nachfrage bedienen.
Macht es Ihnen Spaß, sich zu Wort zu melden in der öffentlichen Debatte?
Absolut, absolut. Ich bin jemand, der wirken will. Ich habe ein Wirkinteresse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die deutsche Gesellschaft sich in den letzten 20 Jahren so sehr verändert hat, die ist quasi nicht wiederzuerkennen und das den meisten Leuten gar nicht klar ist. Sie fühlen das, aber sie wissen es nicht. Und ich habe geradezu eine Aufgabe, die deutsche Gesellschaft über ihre Veränderung in den letzten, ich rede über die letzten 20 Jahre, nicht über die letzten 50 Jahre, sondern über die letzten 20 Jahre aufzuklären. Wir sind eine völlig andere Gesellschaft als noch zu Beginn der oder Mitte der 90er Jahre geworden.
Ich habe Sie gefragt, weil Ihre Studien oder Bücher über die Ausgegrenzten, die Entbehrlichen, die Überflüssigen, die schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, 2011, glaube ich, war das, sind heute in aller Munde, zumindest in der Erkenntnis, dass wir diese Leute in vermehrtem Ausmaß wieder um uns herum alle haben, sehen, mit ihnen leben. Ist das eine Bestätigung eines Riechers? Oder wie würden Sie das sagen, dass Sie das Thema mal grundsätzlich untersucht hatten?
Ja, also ich hatte den Eindruck, dass wir über soziale Ungleichheit neu nachdenken müssen. Da gab es international auch den Begriff der sozialen Exklusion zu, also des sozialen Ausschlusses, dass wir also nicht nur in der Idee von oben und unten über soziale Ungleichheit denken, sondern auch in der Dimension von drinnen und draußen. Und das war ein Grundgedanke, den habe ich so Anfang, Mitte der 90er Jahre entdeckt, auch in der Nacharbeitung der Deutschen Einheit. Also da gibt es sozusagen Leute, die werden aussortiert in Mecklenburg-Vorpommern. Und was ist das? Es ist eine neue Art, es ist eine andere Art von Ungleichheit als die einfache. Die haben etwas weniger als andere oder etwas mehr als andere. Und dachte so, das müssen wir jetzt mal auf den Tisch des Hauses bringen. Und in der Tat, ich glaube, es hat sich bewahrheitet. Wir haben auch in der deutschen Gesellschaft soziale Spaltungen. Wir haben so etwas wie einen Statusdefetismus teilweise oder dass in manchen Gruppen unserer Gesellschaft das Gefühl entsteht, sie können tun, was immer sie machen, sie bleiben doch außen vor, bleiben gefangen. Und das ist eine sehr interessante und sehr verstörende Erfahrung für die deutsche Gesellschaft, dass wir unter der Hand wieder eine Klassengesellschaft ohne Klassen geworden sind.
Darf ich Sie fragen, wo Ihnen solche Geistesblitze kommen oder wie man dran arbeitet, bis der Blitz aufleuchtet? Gibt es da bestimmte Orte oder Gelegenheiten?
Also ich bin natürlich als Soziologe immer im Dienst. Und ich habe gemerkt, wenn man nur die Augen aufmacht, also zum Beispiel, ich bin 1990 mit meiner Frau durch Ostdeutschland gefahren. Und es war, ich weiß noch ganz genau, da saßen wir morgens in Naumburg in einem Hotel, Pension und einem für uns merkwürdigen Frühstück 1990. Und ich guckte herum und ich sagte noch zu meiner Frau, das ist hier das Ende einer tragischen Gesellschaft. Wir haben sozusagen die Überreste von Leuten, die noch geglaubt haben, es gibt den Endkampf um Sozialismus und Kapitalismus. Und diese Frage ist jetzt entschieden, diese Endkampffrage gibt es nicht mehr. was ist da, bleibt da eigentlich übrig? Und dann erinnerte mich an einen Film von Jean-Luc Godard mit dem Thema, es ist ein einsames Volk in Deutschland entstanden nach der Wende. Und da war mir klar, da ist etwas passiert in der Sozialstruktur, in der Art und Weise, wie wir leben, da müssen wir andere Begriffe für haben. Und das ist so eine Erschließungssituation, die ist sozusagen auf eine Reise gekommen. Und ich kann das heute noch sagen, in welcher Situation das war. Ich muss da neu drüber nachdenken. Ich habe dann daraufhin auch einen Aufsatz geschrieben über die ironische Bundesrepublik und die tragische DDR. Und ich glaube, das stimmt immer noch, dieser Aufsatz. Wir haben die Überreste von Tragik in Ostdeutschland, die übrigens heute in dem großen Tragikcontainer der AfD aufgefangen werden.
Das neueste Stichwort, an dem Sie sich abgearbeitet haben, ist Solidarität. Eigentlich ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert in der Arbeiterklasse. Weshalb ein Buch im Jahr 2019 über Solidarität?
Weil ich wieder den ganz klaren Eindruck habe, das ist eigentlich das Thema der Stunde. Eine unklare Mehrheit in allen westlichen Gesellschaften ist der Auffassung, wir sind am Ende einer großen Periode, die etwa 40 Jahre gedauert hat. Und das Wesentliche an dieser Periode war die Entdeckung des einzelnen Individuums, das etwas bewirken kann. Also wenn Sie so wollen, das war eine Periode des Ichs. Ich sage es mal positiv, die Grunderfahrung nach diesen etwas depressiven 70er Jahren, eine einzelne Person kann etwas verändern in der Welt, kann Garagenunternehmer werden, kann als Comedian aufsteigen. Ein paar Leute können eine Partei gründen, wie die Grünen, und alles durcheinander mischen. Das war nicht ein Einzelner, aber sozusagen dieser Mut, irgendwie etwas ganz anderes zu machen und alles, wenn Sie so wollen, auch in einer Art kreativen Zerstörung etwas Neues zu machen, das war auch eine großartige Sache. Nur am Ende dieser langen Periode machen viele Leute Bilanz, auch Leute, denen es ganz gut geht, Leute, denen es schlechter geht, und sagen, was hat uns das eigentlich gebracht, diese Periode des Ichs? Es hat uns eine Zementierung von Ungleichheit gebracht, es hat uns eine merkwürdige Art von Wohlstand gebracht, oder Reichtum geradezu, der etwas Unangenehmes hat. Wir haben so einen unangenehmen Reichtum jetzt in der Gesellschaft. Und war es das? Sollte es das gewesen sein? Und wir sind eigentlich dabei, von dieser Periode des Ichs innerlich Abschied zu nehmen. Und es ist eine große Unklarheit, was jetzt eigentlich kommt. Was ist eigentlich diese Periode des Wirs, die jetzt wiederkommt? Und das ist das Thema der Solidarität. Und das Interessante heute ist, dass diese Frage heute von rechts behandelt wird und die aufgeklärte Linke dem nur mehr oder minder hilflos zusehen kann. Und das hat mich interessiert. Und deshalb war die Idee, einen Solidaritätsbegriff zu entwickeln, der nicht die Idee exklusiver Solidarität zum Thema hat. Also erst kommen wir, America first, und erst sind wir da und dann kommen irgendwelche Leute, die ins Land gekommen sind, die müssen sich aber hinten anstellen, erst wir und dann die, sondern eine Idee von Solidarität, die eine veränderte Situation im Lande sich klar macht, eine veränderte Situation in Europa und eine veränderte Situation in der Welt. Und ich glaube, der Begriff der Solidarität hat auf all diesen drei Ebenen neue Antworten zu offerieren, wenn man es denn nicht nostalgisch durchdenkt.
Verlangt natürlich auch bei den Leuten sozusagen ein gewisses Bildungsniveau oder eine gewisse Aufgeklärtheit ihrer Lage. Sind wir denn schon so weit oder ist das, was Sie eben sozusagen in dem Container festgestellt haben, ist man sich bewusst, dass die Stimmung geladen ist, in Anführungszeichen, und es allmählich das Kribbeln und noch mehr zu spüren ist?
Das ist doch mit Händen zu greifen. Denken Sie mal, die Gelbwesten, also die großen Bewegungen, die es in Frankreich gegeben hat, die der Pariser Kommune, die von 68, haben immer etwa 2 Monate gedauert. Und dann war alles wieder vorbei. Das geht schon deutlich länger als 2 Monate mit diesen Gelbwesten und hat den französischen Präsidenten fast an die Wand gebracht. Also ja. Er hat sich jetzt wieder freigeschwommen, aber sind immer noch da. Denken Sie an diesen Brexit. Denken Sie an Viktor Orban. Und denken Sie daran, dass die Sozialdemokratie in Deutschland jetzt bei 15% etwa gelandet ist, aber die Christdemokraten auch irgendwie um 30% herum hampeln. Und im Grunde unklar ist, die meisten Leute, die sich irgendwie nicht entscheiden können und sagen, hier stimmt was nicht, eigentlich geht's mir ganz gut. Und hier stimmt aber trotzdem was nicht. Da gibt es diese Paketboten, die nichts verdienen. Und dann gibt es Leute, die ins Land kommen und ganz in schwierigen Situationen sind. Und wer gar nicht mehr weiter weiß, aber auch nicht unpolitisch werden will, wählt Grün und denkt, nein, die werden sich darum kümmern. Aber die wissen auch, dass sie sich darum nicht kümmern werden, sodass das auch irgendwie so eine Wohlfühlpartei ist oder Schlechtfühlpartei in dem Fall, weil es sozusagen eine Partei des schlechten Gewissens geworden ist. Und das ist die Situation, wo ich glaube, dass ein Solidaritätsbegriff eine interessante Aufklärungsperspektive beinhalten kann. Was ist eigentlich das belastbare Wir für eine anständige Gesellschaft? Woher kommt das eigentlich? Wie können wir die Idee einer wechselseitigen Verpflichtung begründen? Und gibt es nicht doch bei vielen mehr Leuten das Gefühl, dass wir einander etwas schulden? Und diese Frage, dass wir einander etwas schulden, auch wenn es den Einzelnen gut geht, diese Frage wird politisch im Augenblick nicht bedient. Und das ist, glaube ich, eine große Misere.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Soziologen Professor Heinz Bude. Als gelernter Historiker fällt mir zu allem dem, was Sie jetzt gerade beschreiben, Fritz Stern ein. Der, ich glaube, es war seine Habilitation, über den Kulturpessimismus in der Weimarer Republik geschrieben hat. Und wir wissen ja alle, was aus der Weimarer Republik geworden ist. Sehen Sie Parallelen, ganz einfach gefragt? Oder bin ich da an den falschen Wissenschaftler geraten?
Nein, ich sehe eigentlich keine direkten Parallelen. Ich glaube eher, dass es so eine Art von Deutungsarmut ist, wenn dann irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt Fernsehserien, Babylon, Berlin oder so, haben wir nicht wieder so etwas? Nein, das glaube ich ist alles ganz falsch. Wir haben keine Weimarer Verhältnisse zu befürchten, sondern eine ganz andere Situation, aber die insofern ähnlich ist, als wir eine Art von Dekomponierung, eine Art von Auseinanderfallen der deutschen und der europäischen Gesellschaften vor uns haben, wo man sieht, dass sich alle irgendwie in Sicherheit bringen wollen. Also die Familien mit den zwei Kindern wollen ihre Kinder vor dem öffentlichen Bildungssystem in Sicherheit bringen. Die Rentner wollen ihre privaten Rentenversicherungen von Mario Draghi in Sicherheit bringen und. Also es gibt vielerlei Versuche, sich im Grunde eine Mauer oder jedenfalls eine Hecke um sich aufzubauen und zu sagen, ich ziehe mich zurück in die Welt meiner Selbstähnlichkeit und der Rest interessiert mich nicht mehr. Und das ist etwas, was eine gewisse Parallele zu Weimar hat, nämlich diese Idee, dass mit der Unklarheit der Gesellschaft die Exzession der Politik plötzlich wieder auf dem Tisch zu erkennen ist. Also Leute, die merkwürdige Vorstellungen politisch artikulieren und sagen, was soll denn das jetzt? Was sind das für merkwürdige Ideen? Und ich finde, wir haben sehr viele Vorschläge im Augenblick politisch. Denken Sie an Kevin Kühnert, der einen erzählt, nun, wir müssen wieder an die Sozialisierung vom BMW gehen oder irgend so etwas. Man dachte, um Himmels Willen, hat er sein Studium? Ach, der hat, glaube ich, sein Studium nicht beendet. Na gut, aber er ist immerhin, er tut so, als ob er der neue SPD-Vorsitzende sei. Das stimmt doch was grundsätzlich nicht. Oder auch auf der konservativen Seite, dass ich mit konservativ wählenden Menschen die treffe und sage, die CDU ist doch überhaupt nicht mehr konservativ. Ich frage, ja, was meinen Sie denn eigentlich mit konservativ? Dann fangen die Leute an zu grübeln, ja, was ist denn jetzt eigentlich konservativ? Naja, dass wir irgendwelche Werte, ja, was sind für Werte? Und das ist so eine interessante Frage. Gibt es Werte, die konservativ sind? Was ist mit der Familie? Ist das ein Wertkontext für Konservative? Ich glaube, ja. Ich bin kein Konservativer, aber Konservative müssen irgendwie die Familie erhalten wollen, sonst sind sie keine Konservative. Aber es ist ja nicht so einfach, was das eigentlich heute heißt. Und dann sagen die Soziologen, es gibt gar keine Familie mehr, weil das gar keine, sie ist alles so unterschiedlich. Und dann ist es schon, fangen die Konservativen an zu schwimmen. Und es ist jetzt ganz falsch zu sagen, seht ihr, es gibt keine Werte mehr. Sondern ich glaube, die Situation ist, auch da wieder ist Soziologie wichtig, gibt es doch Grundlagen, um doch Familien etwas, eine Bedeutung zu geben, auch wenn sie Lebensgemeinschaften geworden sind, nicht eheliche Lebensgemeinschaften vielfach, gibt es nicht ersetzbare Sozialisationsleistungen der Familie, die nicht durch schulische Sozialisation, nicht durch Kindergartensozialisation ersetzt werden können. Ich würde soziologisch sagen, ja, es gibt viele Dinge, die nicht ersetzbar sind, zum Beispiel die Geschwistersozialisation. Ja. Und das ist übrigens ein Ort, wo man Solidarität lernt zwischen Geschwistern, weil man manchmal seine Geschwister hasst, aber im Zweifelsfall zu ihnen steht. Man muss die Leute nicht mögen, mit denen man solidarisch ist. Man muss auch nicht irgendwie deren Herzen irgendwie kapern wollen durch Solidarität. Man muss einfach nur eine Idee davon haben, dass es eine Gemeinsamkeit gibt, die wir teilen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas miteinander teilen, dass wir alle besser wegkommen.
Gibt es noch Autorität heutzutage? Sie haben eben über die Grenzen der Politik gesprochen. Früher hat Helmut Schmidt exekutiert. Was er dachte, geht heutzutage nicht mehr. Wir nehmen diese Sendung gerade an einem Freitag auf und die Kids streiken für Fridays for Future. Was sagt das aus?
Also ich glaube schon, ich glaube sogar, dass es einen Bedarf an Autorität wieder gibt, weil es viele Leute gibt, auch junge Leute, die im Grunde sehr unzufrieden geworden sind mit dem Begriff der Komplexität. Wenn sie hören, alles sei komplex, da heißt es in der Regel, man kann eh nichts machen. Oder die Leute winden sich heraus, eine Antwort zu geben. Und es gibt eine Tendenz in unserer Gesellschaft, Fragen des Lebens und des Zusammenlebens elementarer zu stellen. Und diese Antwort auf elementare Fragen, auf was ist Solidarität, was ist Liebe, was ist Gerechtigkeit, was ist Politik, was unterscheidet das eigentlich von Ökonomie, für was lohnt es sich zu leben? Diese elementaren Fragen, Antworten auf elementare Fragen zu offerieren, das gibt einem heute Autorität. Daran sehen Sie, dass das einen Mut verlangt, nämlich eine elementare Frage zu erkennen und sie versuchen, als eine elementare Frage zu beantworten. Diesen Mut haben nur wenige, deshalb gibt es nur wenig Autorität im Augenblick.
In einem Beitrag für die NZZ haben Sie mal geschrieben, Autoritäten müssten uns aufrufen, die Wüste zu durchqueren. Das erinnert mich irgendwie an Mose, davon sind wenige zu sehen. Sie haben aber generell die Neigung, vielleicht liegt es an dem Theologiestudium, durchaus mal in die Bibel zu gucken. Das ist mir in dem Solidaritätsbuch aufgefallen, zumindest als ich es gelesen habe. Gibt es da sozusagen Transzendentales oder wie auch immer man das nennen will, jenseits des ganz haptischen Alltäglichen, wo man das eine mit dem anderen doch verbinden kann, die Soziologie oder die Theologie miteinander?
Ja, unbedingt. Natürlich gibt es das. Also ich habe ja relativ viel mit jungen Menschen an den Universitäten zu tun, also mit Anfang 20, Mitte 20-Jährigen. Und ich habe den ganz bestimmten Eindruck, dass es einen neuen metaphysischen Fragebedarf gibt. Dass man wissen will, nicht nur wie es um die Welt steht, sondern was überhaupt die Welt ist, was es eigentlich heißt, in einer einen Welt zu leben, wo es einen reichen globalen Norden und einen auf den ersten Blick armen globalen Süden, der aber gleichzeitig auch wieder immer wieder reicher wird, gibt. Und ich glaube, viele auch akademische Lehrer lassen die jungen Leute mit ihren metaphysischen Fragen heute allein, geben ihnen unzureichende Antworten. Nur als ein Beispiel, wenn ich einen politikwissenschaftlichen Absolventen an der Universität Kassel frage, was wollen Sie eigentlich werden? Und dann sagen die, ja, ich will in die NGO. Da sage ich, mein Gott, haben Sie nicht eine andere Idee als in eine NGO? Ja, was ist denn gegen NGOs zu sagen? Ich sage, das ist ein Verein wie alle anderen auch im Augenblick geworden. Denken Sie mal an die Universität Princeton. Da steht drüber Service to the Nation. Das ist der große Gegenentwurf zu Stanford. Stanford ist Service to the Economy. Haben Sie mal eine Idee gehabt, dass man auch in eine Partei gehen kann, dass man in einen politischen Apparat gehen kann, dass man in den diplomatischen Dienst gehen kann und nicht nur einfach immer nur das NGO die erste und letzte Idee ist? Und da gucken die meisten relativ groß. Und das meine ich. Was bedeutet es eigentlich, wenn man ein politisches Gestaltungsinteresse hat? Wie kann man das eigentlich unterbringen? Welche Angebote offeriert unsere Gesellschaft? Und welche Art von Herausforderungen stecken auch in den unterschiedlichen Angeboten zur Gestaltung unserer gemeinsamen Lebensverhältnisse, die wir haben?
Als Professor für Soziologie, der das alles erkennt, was lässt das an einer Universität von heute überhaupt noch zu, wenn man sozusagen den jungen Leuten versucht, doch eine gewisse Anleitung auch zu geben, was sie mit dem, was sie bei ihnen erlernt haben, auch anfangen können? Lässt zum Beispiel Kassel das zu? Haben Sie Zeit für sowas? Oder, ja, ich will nicht sagen, man versäuft, aber man hat doch Probleme, das im Alltag zu bewältigen. Wie sehen Sie das?
Na, es gibt ein wunderbares rhetorisches Mittel, das die Universität, gerade die deutsche Universität, offeriert. Das ist die große Vorlesung. Die problemorientierte große Vorlesung ist ein Humboldtsches Ideal. Das gehört zum Wesen der deutschen Universität. Und das Schöne an der großen Vorlesung ist, dass es nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung ist, sondern gleichzeitig ein Ort, wie Soziologen sagen würden, der tertiären Sozialisation, also der Sozialisation an der Hochschule. Warum? Weil wir mittlerweile eine sehr heterogene Ausgangslage bei den Studierenden haben, die aus ganz unterschiedlichen Familienverhältnissen kommen. Das hängt einfach damit zusammen, zu meiner Zeit haben 11% des Abiturs gemacht des Jahrgangs. Heute sind es deutlich über 50% eines Jahrgangs. Das heißt, es gibt eine ganz andere Klientel, die an die Hochschulen strebt und Antworten haben will, was heißt es eigentlich, ein Studierender zu sein? Was heißt es, ein Akademiker zu sein? Was heißt es eigentlich, für eine Verantwortung zu haben als Arzt, als Rechtsanwalt oder als Lehrer? Viele Eltern und Großeltern haben das erkannt. Deshalb glauben sie, ihre Kinder an eine amerikanische oder britische Universität schicken zu wollen. Weil in Oxford und Cambridge ist es klar, dass die erste Form akademische Disziplinierung Sozialisation in eine andere Welt bedeutet. Deshalb ist Oxford bis heute die wichtigste Universität der Welt, weil sie dieses Element der Sozialisation mit Forschungsstärke, das ist aber auch an einer Universität wie Kassel möglich. Und im Übrigen, die deutschen Universitäten sind in der Breite viel, viel besser als die amerikanischen, viel, viel besser als die britischen, viel, viel besser als die französischen. Wir sind ziemlich gut in Deutschland in der Hinsicht.
Kassel war ja auch mal als Reformuniversität gegründet worden. Wie viel ist von diesem Ideal aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Kenntnis des Alltags geblieben?
Ich glaube, Kassel ist im Augenblick dabei, seine Geschichte neu zu evaluieren. Das war mal eine Umweltuniversität und jetzt taucht das ökologische Thema massiv wieder auf und die Universität bekennt sich auch wieder zu diesem Thema. Und sie ist auch dabei, über die sogenannten gestuften Studiengänge neue Herausforderungen zu erkennen. Ich glaube, dass die jetzt 40-Jährigen, die Professorinnen und Professoren, nicht mehr so gut dafür gewappnet sind. Sie finden auch nicht mehr so schnell einen Jüngeren, der die Freude an einer großen Vorlesung hat und nicht sagt, das machen wir alles in problemorientierten Kleingruppen. Nein, es gibt auch Orte an der Universität, wo nicht Kleingruppenarbeit das Entscheidende ist, sondern wo sie reingehen können und wie im Kino sich das alles mal angucken können und auch zwischendrin mal schlafen können. Natürlich muss man da irgendwelche Credit Points am Ende für kriegen, natürlich muss man dann irgendwelche Klausuren schreiben, aber wir sollten den Heranwachsenden die Möglichkeit nicht nehmen, auch an den Universitäten großes Kino zu erleben, also Vorlesungen nicht nur als Lehrbuchersatz, sondern als Bildungserlebnis zu gestalten.
SWR2 Zeitgenossen, heute mit Heinz Bude, Professor für Soziologie, Makrosoziologie, glaube ich, um es richtig zu sagen. Ganz einfache Frage, twittern Sie auch, Herr Professor Bude?
Nein, ich bin zwar auf Facebook, mache das aber gar nicht selber, das macht eine Mitarbeiterin für mich. Ich bin ja nicht blöd, ich sehe natürlich, dass die sozialen Medien eine Rolle spielen. Ich kann das nicht noch bedienen, sonst käme ich zu gar nichts mehr. Es ist sehr zeitaufwendig. Ja. Twittern tun viele. Ich habe da nicht die Zeit für und ich sehe auch nicht wirklich den Effekt, den das hat für mich. Ich glaube, ich kann einen gewissen Einfluss entfalten auf den Medien, die mir zur Verfügung stellen und das reicht mir.
Aber Sie verstehen junge Kollegen, die sich auf diese Art und Weise ja auch ins Gespräch
bringen. Absolut, absolut.
Dass das eine andere Form ist, um sozusagen in der Scientific Community im Gespräch zu bleiben, auch im Gespräch miteinander zu bleiben. Man kann ja nicht immer nur auf wissenschaftliche Kongresse fahren.
Nein, das ist vollkommen richtig. Nur das Problem ist, Sie müssen natürlich die Netzkommunikation auch zivilisieren. Schauen Sie mal, wenn ich irgendwas schreibe und dann sagt mir einer wieder so ein eingebildeter Professor, der nichts von nichts eine Ahnung hat, wie die Armut in Deutschland aussieht, was soll ich denn da drauf sagen? Da kann ich gar nichts drauf sagen. Manchmal bin ich nett und sage, ja, haben Sie eigentlich nicht gesehen, dass er sowieso über Sie gesagt hat, Sie seien eigentlich ein elender Neoliberaler und haben von gar nichts eine Ahnung. Dann schreibe ich manchmal zurück und sage, verstehe ich gar nicht, diesen Kollegen kenne ich doch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der sowas über mich gesagt hat. Und wenn er das gesagt haben sollte, dann hat er das sicher anders gemeint. Und dann kommt es immer übrigens interessanterweise dann relativ kleinlaute Reaktion. Ja, ich habe es ja nur mal so sagen wollen. Ich kann mir das vorstellen. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Es ist interessant. Also wenn Sie antworten, wird vielerlei zurückgenommen. Aber natürlich ist es sehr aufwendig. Und das kann ich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, will ich das auch nicht.
Erlauben Sie mir eine Kleine Rückkehr ins Private. Ihre Gattin Karin Wieland schreibt sehr erfolgreiche politisch-historische Sachbücher, ganz grob so zusammengefasst. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Wie reagiert die denn, wenn die Eltern über 68 schreiben oder solche Dinge? Ihre Frau schreibt auch über Epochen davor. Kann die überhaupt mit dieser in Anführungszeichen grauen Vorzeit was anfangen? Oder sagt sie, nö, lasst mich damit in Ruhe?
Also mit diesen Vorzeitsachen kann sie wirklich nichts anfangen. Da haben sie vollkommen recht und will sie auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie so viel mit unseren Berufen zu tun haben will. Aber manchmal taucht es dann doch auf. Und dann fragt sie auch manchmal, ich darf ihr natürlich nie irgendwas sagen, aber manchmal fragt sie doch und zum Beispiel, weil wir ein bisschen jetzt über diese Hausbesetzerzeit ein bisschen uns versuchen zu verständigen, meine Frau und ich, dann fragt sie mal, Mama, hast du wirklich so ausgesehen? Und sieht das nicht ein bisschen komisch aus auf diesem Foto mit diesen roten Haaren? Was habt ihr euch da eigentlich dabei gedacht? Und dann ist aus diesem Unverständnis, also irgendwie so fast so eine Ablehnung, wie kann meine Mutter bloß so ausgesehen haben, aber doch immerhin ein Interesse, dass es so war. Und ich sehe das und vielleicht entwickelt sich da auch ein anderes Interesse daraus. Ja. Also insofern die Traditionsweitergabe, worauf Sie mit Recht anspielen, ist kompliziert und geht, glaube ich, verschlungene Wege. Ich bin auch nicht sicher, was unsere Tochter von unserer Bibliothek behalten wird. Denn das ist ja eine der klassischen bürgerlichen Traditionswiedergaben, dass man sieht, was hat der Opa, was hat der Vater, was hat die Mutter, was hat die Tante für Bücher gelesen. Und dann gibt es irgendwann Enkel und sagen, ach guck mal, diese Bücher haben die gelesen und das haben die unterstrichen. Das hätte ich aber nicht gedacht. Ob das bei uns funktioniert, weiß ich nicht so ganz genau.
Wer ist Ihr erstes Publikum dann, wenn Sie mal etwas Neues geschrieben haben oder glauben, es ist fertig, auch fertig geschrieben? Ist das dann Ihre Frau? Oder lassen Sie sowas von dem Assistenten irgendwo in der Uni lesen?
Nee, also ich wichtige Themen probiere ich erst in einer Vorlesung. Also zu dem Solidaritätsbuch habe ich eine Vorlesung gehalten. Da habe ich gemerkt, es funktioniert. Und auch für mich, und ich merke auch, das interessiert auch die jungen Menschen. Und dann weiß ich, aha, da kann ich was machen. Wenn ich beim Sound, also eines Buches, also wenn ich anfange und ich weiß nicht so richtig, habe ich den Sound getroffen, ist das der richtige Punkt, dann ist meine Frau meine erste Leserin und die konfirmiert und sagt, go ahead, das klappt. Und wenn sie sagt, nee, das geht nicht, dann bin ich wirklich am Boden zerstört.
Bei Ihnen zeichnet sich, Entschuldigung, Jahrgang 1954 so allmählich die Emeritierung ab. Was kommt danach? Es gibt ja Professoren, die fangen mit 65 nochmal ganz neu an, schreiben die großen Werke. Sind Sie schon so weit, darüber nachzudenken?
Nein, ich werde weiter schreiben und werde versuchen, auch weiter sozusagen oral durch Vorträge und Interventionen in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Aber ich werde kein großes Buch schreiben, wo ich die Summe meines Lebens ziehe, weil ich das für eine merkwürdige Vorstellung halte. Für mich ist jedes Buch das Wichtigste, das ich gerade schreibe, so ein bisschen wie Sepp Herberger. Ne? Jedes Spiel ist irgendwie
das nächste Spiel ist das Schwerste, ja.
Genau. Und das nächste Buch ist das Schwerste. Also so eine Idee, die Summe zu ziehen, habe ich nicht. Finde das auch merkwürdig, weil in der Regel Kollegen, die ich treffe, die sagen, jetzt will ich aber mal alles zusammenfassen, das wird entweder so ein Buch von 800 Seiten, wo sich kein Mensch für interessiert, oder es misslingt, oder es kommt nie zustande. Also so etwas werde ich nicht tun. Ich habe aber schon Themen, die ich weiter behandle, die mich interessieren, von denen ich auch den Eindruck habe, die werden zum Beispiel in so Medien wie der Kunst behandelt, aber unzulässig behandelt. Da muss man weiter drüber nachdenken. Die spielen bei den jungen Menschen untergründig eine Rolle, aber die wissen gar nicht darüber Bescheid. Also so irgendwie so etwas, ich bin jemand, der immer mit seiner Nase überall dabei ist und denkt, was passiert da eigentlich und wie kann man dies verstehen? Das kann ich nicht ablegen und das werde ich auch nicht ablegen und ich habe kein Hobby. Verstehen Sie, ich bin kein Typ, der irgendwie jetzt sagt, ich segel jetzt oder ich reise jetzt oder irgend so etwas. Das liegt mir alles fern. Ich kann gar nichts anderes als Soziologie machen.
Das waren die SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Soziologen Professor Heinz Bude. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Riecher und bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Volk.